Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Heute ganz spezielle Folge, man könnte fast sagen Jubiläumsfolge. Ich bin mir nicht sicher, ob es genau die Folge 30 sein wird, aber in dem Dreh sind wir auf jeden Fall unterwegs. Und meinen heutigen Gast haben die treuen Zuhörer von euch schon mal gehört. Er war nämlich in der allerersten Folge mit Gast am Start und ich freue mich sehr, dass er heute wieder da ist. Hallo, René Steinauer.
Hi, hi, schön, dass ich wieder hier sein darf. Lang, lang ist her, aber trotzdem wiedererkannt.
Ja, genau. Lang ist her und andererseits auch noch nicht lang. Kommt mir eigentlich nicht lange vor, jedenfalls als wir gesprochen haben. Es ist jetzt, ja, wie lange sind wir jetzt? Dreiviertel Jahr knapp dann, wenn ihr die Folge hört. Ja, viel passiert in der Zeit. Wir werden noch mal so ein bisschen zurückblicken und schauen, ja, was sowohl im Podcast sich entwickelt hat, als auch bei dir in deiner Dart-Karriere, sag ich mal. Du hast echt vieles erlebt in der Zeit. Du warst unter anderem bei der Darts Party, bei der neuen Show auf Sport 1 unterwegs und zwar ja nicht gerade schlecht, denn du hast das ganze Ding gewonnen
Ja,
und bist
genau.
als Sieger nach Hause gefahren. Bevor wir da reingehen, vielleicht ganz kurz. Du hast ja auch jetzt so Podcast verfolgt, wie alles hier gelaufen ist und so. Von der ersten Folge bis jetzt, was würdest du so von außen betrachtet sagen zu der Entwicklung? Meinst du, der Weg sieht gut aus oder hättest du irgendwelche Anregungen, was man noch verändern könnte?
Also wer behauptet, dass das hier mit dem Podcast gar nicht gut läuft, der hat wohl falsch im Spiegel geschaut. Also das läuft hier überragend. Es ist unglaublich, mit was für einer Reichweite mittlerweile der Podcast hier angesehen wird. Wir haben angefangen, sagen wir mal, im kleinen Brandenburger Kreis im Norden in Brandenburg. Das waren so die ersten Zuschauer, das waren auch die ersten Gäste. Und ab da an ging es stetig immer weiter über ganz Deutschland und hat sich weiter verbreitet. Mehr Leute hatten selber Lust, auch beim Podcast mit dabei zu sein, wollten ihre Erfahrungen mit den Zuhörern teilen. Und ich muss sagen, es ist riesig, es ist genial, wie dieser Podcast an Ansehen gewonnen hat und wie der akzeptiert wird von jedem Einzelnen. Und ich finde es schön, dass man sich so gegenseitig unterstützt, auch im Amateurbereich. Ich meine, es gibt ja auch große Podcasts momentan. Auch Marcel Althaus hat ja jetzt auch mit Robert Marjanovic und Gabriel Clemens einen neuen aufgemacht. Aber für den Amateurbereich, für die Hobbydata, finde ich das eine riesen Spannweite von Zuhörern, von Reichweite. Es ist unglaublich.
Ja, danke für die lieben Worte. An der Stelle muss ich auch mal schönen Dank an dich, an den Johnny und an Steffen nochmal loswerden, weil ihr wart die ersten drei, die quasi zugesagt haben. Und da war das Projekt ja quasi noch überhaupt nicht online oder irgendwas. Das heißt, ihr habt ja darin vertraut, dass irgendwas Sinnbringendes dabei rauskommen wird. Und von daher, ja, der Anfang ist immer am schwierigsten. Besten Dank da an euch nochmal.
Ja, sehr
Und
gerne. Ich bin ja auch eher so ein Typ, der auch gern was mitgeben möchte, auch bei Turnieren oder so. Wenn man sieht, da sind junge Kerle mit Potenzial oder auch ältere, die gerade angefangen hat, dass man denen immer mal Tipps mit auf den Weg gibt. Und so sollte der Dartsport auch sein. Man hilft sich untereinander, gibt sich Ratschläge, damit halt jeder wirklich an ein Limit von Dartspielen kommen kann.
ja, definitiv. Und wir, ja, du hast schon gesagt, wir wachsen auf jeden Fall podcast-technisch stetig, immer Stück für Stück weiter. Und ich sehe vor allem bei dem Magazin jetzt, wenn ich den Versand mache, ich alles noch selber bei mir im Keller quasi. Und wenn ich da die Adressen immer sehe, wo quasi die Zeitung überall hingeschickt wird, dann sehe ich echt, dass das schon deutschlandmäßig ganz schön weit gefächert ist und wir nicht nur, ja, bei uns hier in unserer Region mehr aktiv sind. Und das ist dann schon ganz cool, wenn ich wirklich sehe, in alle Ecken Deutschlands gehen die Magazine raus. Das ist eine ganz gute Bestätigung auf jeden Fall.
Wie viel hast du denn von dem Magazin fertig gemacht eigentlich?
Du meinst in der ersten Auflage drucken lassen?
Genau.
500 ist die erste Auflage.
Oha, oha. Und sind schon einige weggegangen, ja?
Ja, wir sind ja jetzt, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ihr hörtet ja wieder ein paar Wochen später, aber wenn wir gerade aufnehmen hier, ist das Magazin jetzt 4 Tage online. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei 70, 75 Bestellten.
Das ist
Und
stark.
ja, bin ich ganz zufrieden. Man muss ja bei solchen Projekten immer sagen, das ist neu, fast keiner kennt es. Man muss erstmal Reichweite irgendwie aufbauen. Und ja, ich hab da ein gutes Gefühl. Bin jetzt auch bei vielen größeren Turnieren in nächster Zeit, wo dann das Magazin quasi auch vor Ort mal vorgestellt wird und man es dann da gleich ja, mitnehmen kann und kaufen kann, wenn man will. Und sind auch viele Partnerschaften und Kooperationen gerade im Gespräch, auch mit dem DDV, mit der MDSL und so, also viele größere Player, mit denen ich guten Kontakt habe. Und ja, da wird so einiges kommen, da wird sich einiges entwickeln und ich bin da sehr gespannt drauf, was wir da dieses Jahr noch alles aufbauen können. Und habe da ja, wenig Angst, dass wir die 500 nicht dieses Jahr nochmal in eine Nachproduktion schieben müssen.
Also ist für die Zukunft schon gesorgt. Also du hast immer schon einen Plan mehr, den du dann ausführen möchtest.
Ja, ich bin ja, sage ich mal, seit frühester Zeit mit so selbstständigen Projekten immer unterwegs. Dementsprechend liegt mir das nahe, ein Stück weiter zu denken. Und die zweite Ausgabe ist auch in meinem Kopf schon in der Planung, was da noch alles dazukommen wird, soll auch noch ein bisschen umfangreicher werden. Und ja, von daher, umso besser das Projekt jetzt angenommen wird und umso mehr Leute das teilen und ja, weiterempfehlen, umso mehr kann ich da natürlich in der zweiten Ausgabe mit einplanen und umso mehr Risiko kann man dann auch in der Produktion gehen. Von daher, ja, da wird viel kommen. Da auch danke an jeden, der sein Feedback abgibt, egal ob Verbesserungsvorschläge als auch positive Sachen. Nehme ich beides sehr gerne an. Und damit auch genug, würde ich sagen, zu dem Projekt erstmal. Lass uns mal reingehen in alles, was bei dir so passiert ist. Denn da war ja, wie gesagt, einiges los. Ja, lass uns gleich mal in den großen Block Darts Party reingehen. War mit Sicherheit ein krasses Erlebnis für dich. Lass uns anfangen damit. Wie ging das los? Wie bist du da überhaupt hingekommen?
Boah, das war ein unglaubliches Abenteuer. Alles hat damit angefangen, dass ich habe am Wochenende vorm Fernseher gesessen, habe European Tour geguckt und dann kam Werbung zwischen den Spielen und dann wurde dieser Trailer gezeigt und möchtest du Herausforderungen und bla bla bla, haben dafür Werbung gemacht, dann bewirb dich jetzt. Ich so, alles klar, ich bewerbe mich jetzt einfach mal. Hab da Fragen beantwortet, hab noch so ein Vorstellungsvideo mit reingeklatscht und 2 Wochen später wurde ich dann zu einem Online-Meeting eingeladen, wo man sich nochmal besser kennenlernt, ist in Austausch gegangen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich auch die Zusage bekommen, dass ich bei Darts Party Staffel 2 dabei sein kann. Jedoch gab es dann für mich Probleme mit meinem Arbeitgeber. Dadurch, dass ich im sozialen Bereich in der Kita tätig bin, konnte ich nicht abgedeckt werden in der Kita für 4 Wochen für den Zeitraum. Und hab da versucht, alles Mögliche hin und her zu schieben, meinen ganzen Urlaub fürs Jahr zusammenzubekommen, um wegzufahren. Und dann haben die gesagt, ja, okay, 4 Wochen ist zu lang. Aber 3 Wochen, die können wir dir geben. Hab dann wieder mit der Darts Party Produktion gesprochen. Ich würde 3 Wochen kriegen. Ist es möglich, dass ich nachrücken kann? Und dann habe ich auch von dort eine Info bekommen, falls sich jemand verletzt, jemand erkrankt, früher nach Hause fliegt oder sonst was, kontaktieren wir dich, du bist dabei. Hab dann mit der Arbeit alles abgesprochen, Plan B, falls sie sich melden und sagen, du hast Platz, dass wir da auch personell schon abgedeckt sind, haben alles erledigt. Und dann einen Samstagabend um 11 Uhr kriege ich dann die Nachricht, du bist dabei, Montag früh um 6:30 geht der Flieger. Ich so, ach du Scheiße, du musst das noch erledigen, musst das noch erledigen, Koffer musst du noch packen, Tickets ausdrucken, das noch und das noch informieren, wegen Reisepass und alle Dokumente fertig machen. Das war ein Chaos. Aber es hat geklappt. Ich habe alles gegeben, um wirklich dabei zu sein, um dieses Abenteuer zu starten. Dann bin ich um 2:30 Uhr Richtung Flieger, bin 6:30 Uhr geflogen, nach Madrid 4 Stunden, mit 5 Stunden umsteigen. Bin ich dann weiter in die Dominikanische Republik 9 Stunden geflogen. Von dort aus hat mich dann jemand abgeholt, bin dann 2 Stunden rübergefahren zu unserem Hotel. Das heißt, ich war da schon an die 20 Stunden nur unterwegs, weil im Flieger konnte ich nicht schlafen. Ansonsten, ja, es ging einfach nicht. Ich habe kein Auge zubekommen. Ich war so aufgeregt, nervös, hatten auch ein paar Turbulenzen unterwegs. Also es war ein bisschen schwierig. Und dann hieß es nur Koffer abstellen, jetzt geht's zum Set. So, ich 18 Uhr da gewesen, Ortszeit. Hatte eine Stunde zum Koffer abstellen, 19 Uhr sind wir zum Set und haben dann auch bis 5 Uhr morgens, glaube ich, gedreht an dem Tag. Das heißt, ich war locker 30 Stunden wach und war schon eine Riesenherausforderung, das durchzuhalten. Ja. So bin ich da hingekommen. Das war der Weg bis dort, würde ich jetzt mal sagen.
Ich muss sagen, ich selber wäre komplett fertig gewesen, weil ich bin noch jemand, der Fliegen zum Beispiel nicht mag. Also, so wenn ich mit meiner Freundin in den Sommerurlaub fahre und so, dann kriegt sie es schon mal hin, so bei kürzeren Strecken und so, aber ich finde es an sich nicht schön. Also mich stresst eher Fliegen. Und dann so ein langer Flug mit Zeitverschiebung, so krass und allem, und dann direkt raus und drehen. Ja, Wahnsinn.
Ja, wir hatten 6 Stunden Zeitverschiebung dort vor Ort. Das heißt, wenn hier schlafen gegangen wurde, sind wir aufgestanden, so in dem Dreh halt. Also es hat gar nicht hingehauen mit unseren Zeiten hier. Und ich hatte auch Glück, weil du durch 30 Kontrollen gefühlt laufen musstest in der Dominikanischen Republik, dass ich einen netten Flug Nachbar hatte, der mich von Anfang bis Ende begleitet hat, weil da halt auch so gut wie gar nichts auf Englisch steht. Und ich auch so gar keinen Plan hatte. Es war das erste Mal fliegen, alleine irgendwo unterwegs. Also war schon cool, dass er mich da unterstützt hat, alles ganz entspannt zu lösen.
Vielleicht für die Leute, die bei Sport1 nicht reingeguckt haben, können wir kurz noch mal was zu der Sendung sagen. Du warst jetzt in der zweiten Staffel dabei. Davor lief quasi schon eine, aber die kam direkt im Anschluss, also da gab es keine Pause zwischen. Und ja, Konzept der Sendung letztendlich, du hast verschiedenste Kandidaten, die immer irgendwelche, ich sag mal, Hindernisläufe, viel mit Wasser und Höhe und so weiter absolvieren müssen. Und dann am Ende dafür, wenn sie es nicht schaffen, Strafpunkte kriegen und dann gegeneinander am Dartboard antreten und eigentlich letztendlich in Leck gegeneinander spielen und dann steigert sich das auch im Finale und so weiter. So ist das grobe Konzept, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also es geht hauptsächlich darüber, dass man ein bisschen Entertainment-Faktor reinbekommt fürs Dartspielen, den Leuten, die sich zum Beispiel gar nicht für Darts interessieren oder so, dass man da mit den Parcours so eine kleine Einheit schon vorher einbaut, um das ein bisschen lustiger zu gestalten, damit die Leute vielleicht auch ein bisschen Spaß an den Sport finden und auch den Sport selber besser kennenlernen. Die Parcours waren dafür da, um sich einen Vorteil zu erarbeiten. Hast du den nicht, musst du mit einem Nachteil in eine Partie starten. Sei es 5-0-1, sei es Cricket, sei es Around the World. Also das waren so die Spiele, die gespielt wurden. Und dann gab es dann immer ein 1 gegen 1 oder 1 gegen 1 gegen 1, je nachdem, wie viele Leute in einer Gruppe dann waren.
Genau, und ich glaube, jetzt läuft auch gerade, wenn ihr hört, vielleicht schon die vierte Staffel. Ich glaube, jetzt gerade läuft die dritte. Auf jeden Fall war es spannend, weil in der ersten Staffel war der Florian Flickinger, den ich auch schon im Interview hier hatte, dabei. Und jetzt in der zweiten warst du dabei und auch Johnny. Das heißt, quasi die ersten beiden Gäste aus dem Podcast hier haben sich dann beide in der Dominikanischen Republik wieder getroffen für 4 Wochen.
Ja, und das ohne Absprache. Also wirklich, wir waren dann bei einem Dart-Turnier, hab gesagt, so, kennst du eigentlich Darts-Party? Er so, ja, ich habe mich beworben. Ich so, was? Ich habe mich auch beworben. Wie geil ist das denn? Und dass das für beide geklappt hat, ist natürlich sensationell.
Ja, also da war unsere Region auch in Brandenburg gut vertreten, auf jeden Fall. Genau, zur Sendung weiter. Ansonsten guckt einfach rein, wenn ihr es bisher noch nicht gesehen habt. Findet ihr auch bei Instagram und Co. Gab auch viel Kritik aus der Dart-Szene. Ich selber habe auch einiges an Kritik geäußert. Ich glaube, da ging es weniger um den Grundsatz der Sendung, sondern eher so ein bisschen um ein paar Details, auch wer moderiert hat in der ersten Staffel neben Elmar und Co. Da gab es, glaube ich, einiges an Kritik, was man so als Data unterschreiben könnte. Aber vor allem fand ich es halt cool, dass ihr beide jetzt am Start wart. Ich glaube, wärt ihr jetzt beide nicht dabei gewesen, hätte ich jetzt auch nicht so regelmäßig eingeschaltet. Aber wenn man jemanden kennt und dann vor allem auch noch zwei Jungs, die wirklich auch vom Dart kommen, die da mit Herzblut auch dabei sind, jenseits des Fernsehers, ist das echt eine geile Sache. Und ich gehe mal von aus, in der Staffel bei dir waren auch echt einige bei, unter anderem auch Arno Merk, der ja auch Data durch und durch ist. Ihr habt bestimmt auch Backstage euch gut verstanden, oder?
Ich muss sagen, wir haben uns alle gut verstanden. Klar gab es so einige Gruppen, die sich gebildet haben. Einige haben das mehr als Urlaub gesehen. Andere haben es dafür genutzt, Content zu machen. Also die Influencer da mit größerer Reichweite, die haben dann auch versucht, da Content zu drehen und sich gegenseitig ein bisschen hochzupushen. Dann gab es so eine Truppe, die alles entspannt gesehen hat, die viel sehen wollte von dem Land. Also, aber am Set waren halt alle cool miteinander. Da gab es wenig, die sich gegenseitig nicht mochten, sagen wir es so, weil alle wollten Party machen, also alle hatten Bock auf die Show. Alle wollten performen, alle hatten gute Laune. Ich meinte, das ist wie Urlaub in der Karibik mit ein bisschen Drehen so. Und wer sagt, ich fliege in der Karibik, bin im TV zu sehen und habe schlechte Laune, der weiß nicht, worauf er sich eingelassen hat. Ich meine, man möchte auch ein bisschen Werbung von sich selber machen, sich selber als Person zeigen, wie man ist. Und
Ja, und vor allem
ja.
muss man sagen, als bei euch ist es jetzt ja auch so, dass, wie gesagt, schon, also ihr konntet ja vorher schon in der ersten Staffel auch sehen, worauf ihr euch einlasst, ne? Ich glaube, so wie auch von Florian, sag ich mal, der ist ja jetzt so in der dritten Staffel wieder dabei.
Ja, genau.
Wie ich von ihm gehört habe am Anfang und so, als die sich Jans am Anfang beworben haben und so, da wussten sie auch nicht so Jans, was kommt auf sie zu. Aber jetzt sollte ja jedem, der dahin fährt, genau klar sein, worum es geht und so. Von daher glaube ich auch, da sollte man sich dann nicht im Nachhinein beschweren.
Nee, genau. Und ich muss nochmal zurückschrauben. Also als Dartspieler selber würde ich das auch alles kritisieren. Aber wenn ich jetzt aus der Sicht schaue, wofür die das so verkaufen und zeigen wollen, dann denke ich mir, das ist doch mega geil. Und ich muss sagen, am Ende der Show oder die letzten Drehtage, da hatte ich mehr Bock, die Parcours zu machen und dort alles zu geben, als Dart zu spielen. Was auch sehr, sehr selten ist, weil ich spiele sehr, sehr gern Dart, auch leidenschaftlich. Aber ich hatte wirklich so viel Spaß, weil wann hast du die Chance, Hindernisse zu überwinden, irgendwo hochzuklettern, aus 7 Meter Höhe einen Balken lang lancieren? Also die Chance hast du nur einmal und darauf hatte ich richtig Bock und ich wollte auch nur noch Parcours machen.
Ja, kann ich aber ein bisschen nachvollziehen. Ich selber habe immer nur gedacht, oh, wenn ich da jetzt da wegrutschen würde oder so, werde ich Knie hin, weil der eh schon ein bisschen vorbelastet ist. Also da waren ja wirklich gefährliche Dinger bei für die Gelenke und
Ja,
Co.
also es haben sich auch viele verletzt, so. Also das bleibt nicht aus. Von daher, jeder ist mit einem Wehwehchen aus der Sendung rausgegangen. Von daher, man muss schon wissen, worauf man sich einlässt.
Ja, aber an sich kann ich gut verstehen, den Spaßfaktor. Es ist eigentlich auch so eine, der so eine, sag ich mal, ja, was sie da gebaut haben, sozusagen die Anlagen, das ist ja so was, wo man sagt, das würde man auch gerne mal mit einer Fünfer-, Sechser-Gruppe als Jungs sich mieten, um da einfach ein lustiges Wochenende zu haben, sozusagen. Also.
Ja, das ist mega geil. Es ist wirklich geil. Und zumal zu beobachten, wie jeder daran verzweifelt. Ich meine, das ist ja nicht alles easy und machbar und so, sondern diese Fails, die dabei passieren, die sind doch mega lustig. Und das sind Erinnerungen, die bleiben das ganze Leben.
Das denke ich auf jeden Fall, ja. Und dann ist es ja so, dass es quasi Tagessieger und auch Wochensieger und Co. gibt. Und am Ende gibt es dann ein großes Finale. Können wir gleich mal drüber reden, über den Finaltag. Generell in deiner Staffel haben ja auch Elmar Paulke und Florian Hempel kommentiert. Waren nicht vor Ort, die waren, glaube ich, nur im Studio, ne?
Die waren nur im Studio, also vor Ort war keiner von beiden. Die haben alles quasi geschickt bekommen, gehe ich mal von aus, und haben dann drüber kommentiert. Hätte mir gewünscht, dass sie wie in Staffel 1 vor Ort sind, weil dann hätte man sich vielleicht noch mal ein bisschen austauschen können, ein bisschen quatschen können, Connections zusammen haben und so weiter und so fort. Weil Staffel 1, das fand ich auch schon ein bisschen harmonischer, auch von den Leuten und von den untereinander mit den Moderatoren. Also das hat mir besser gefallen und ich würde mir wünschen, dass sie halt auch selber vor Ort sind.
Habt ihr dann da quasi vor Ort einen Aufnahmeleiter gehabt, der alles koordiniert hat? Oder wer hat euch quasi durchgeführt durch den Parcours?
Zum einen hatten wir die Produktion, das ist eine türkische Firma quasi, eine türkische Produktion, die das macht. Dann waren da zwei, drei Dolmetscher gewesen, die dann immer für uns übersetzt haben, was wir denn zu tun haben, zu machen haben und so weiter und so fort. Und dann gab es halt einen von Sport 1, der immer in der Kabine gesessen hat, alles geleitet hat, und auch immer so Ansagen gemacht haben vom Parcours zum Beispiel oder was gespielt wird, in welcher Form gespielt wird. Also so wurde das gehandhabt.
Nun, wenn man sich die Kandidaten quasi angeguckt hat vorher, rein jetzt so aus Data-Sicht, und die guckt hat, wer hat schon so welches Niveau spielt, dann würde ich sagen, waren schon Arno und du wahrscheinlich die, die man auch als Favoriten so auf dem Zettel hatte. Und ihr habt euch auch tatsächlich bis ans Ende durchgesetzt, mit dem besseren Ende für dich dann in einer spannenden Partie. Erzähl mal so ein bisschen, wie war das für dich so von der Einstellung? Also hast du von Anfang an das Ziel gehabt, direkt, okay, ich will das ganze Ding hier gewinnen? Oder hast du gesagt, ich guck erst mal? Oder ab wann war dir klar, jetzt ist was drin? Wie war das so für dich?
Also für mich, ganz ehrlich, ich bin reingegangen und wollte einfach nur einen genialen Urlaub in der Karibik haben. So. Also ich wollte das einfach als Erlebnis mitnehmen, um dann später meinen Kindern davon zu erzählen, als Beispiel jetzt. Also bin ohne irgendwelche Ziele reingegangen und habe Dart gespielt, bin auch direkt ins große Finale, also ins Wochenfinale, in die Finalwoche gezogen, konnte das Wochenfinale gewinnen mit dem ersten Versuch und hatte dann erstmal ein bisschen Leerlauf, zwei Wochen quasi, wenn man die Spezialfolge rauslässt, und habe versucht, mich dort auf die Pfeile einzulassen, weil ich musste meinen Wurf ein bisschen anpassen. Da ich weiter hinten greife, war es schwieriger, mit den Pfeilen zu werfen, weil der Schwerpunkt relativ weit vorne ist. Und habe dann gefühlt in der Lobby gespielt und gespielt und bin verzweifelt. Und es lief nicht so gut, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Und habe auch gesagt, so, wenn du irgendwie ein bisschen besser performen möchtest, dann musst du hier noch ein bisschen mehr üben. Und ja, irgendwann war ich so verzweifelt, habe ich mir gedacht, lässt es sein. Als es dann hieß, jetzt geht's in die Finalwoche, wollte ich unbedingt so schnell wie möglich ins große Finale dann ziehen. Hab's dann nicht geschafft am ersten Tag, nicht geschafft am zweiten Tag und am letzten Tag für die Qualifikation habe ich mir gedacht, komm, du nimmst jetzt die Parcours mit, spielst du einfach und guckst, was bei rumkommt. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was mich gerettet hat, dass ich da nicht mit diesem Ehrgeiz rangegangen bin. Ich will unbedingt ins Finale. Ich habe mir selber Druck gemacht vorher die Tage. Habe jedes Mal auf den Sack bekommen, obwohl Marc auch übelst guter Darter ist. Und Marc Koch, der spielt richtig gute Darts. Mit seinem Wurf-Schissner-Style, finde ich. Also der zieht den Arm auch nicht durch. Aber dass er so konstant werfen kann, ist extrem stark. Nichtsdestotrotz bin ich dann mit einer bisschen entspannteren Stimmung in den letzten Tag gegangen, wo sich zwei Spieler noch qualifizieren konnten. Habe das erste Ticket nicht bekommen, weil ich im Finalspiel bei Cricket habe ich nicht gut performt und dann musste es so kommen, dass ich ausgerechnet gegen Johnny das Entscheidungsspiel um letzte Finalticket hatte. Und ja, da hatte ich zum Glück ein bisschen besseres Mindset, sage ich jetzt mal, weil Johnny sich halt ein bisschen darüber aufgeregt hat, dass wir uns kennen und ich weiß, wie er spielt und er weiß, wie ich spiele und hat sich mental schon so ein bisschen schlechter geredet. Ich glaube, das war so ein bisschen der Knackpunkt, weil
Ja,
er
man
hat
muss halt.
davor richtig geniale Darts gespielt. Er hat richtig gut gespielt und wurde von Tag zu Tag immer besser. Also ich hatte schon echt Schiss gehabt, da rauszufliegen, beziehungsweise ich habe schon damit gerechnet, dass es ein geiles Spiel wird, weil er von der Leistung her extrem stark geworden ist dort in den 4 Wochen. Aber ich hatte dann extrem Glück gehabt, das letzte Ticket zu ziehen und dann ging es nächsten Tag mit Arno, Marc, Luca ins große Finale. Dann war das Ranking-Spiel und ich habe mir gedacht, gegen Marc hast du nicht einmal in der Show gewonnen, sowohl in der Lobby als auch im TV. Gegen Arno hast du nicht ein Spiel gewonnen. Die einzige Chance ist es, gegen Luca zu spielen, um halt auch die größere Wahrscheinlichkeit zu haben, zu gewinnen. Und dadurch, dass ich im Rankingspiel der Letzte war, der geworfen hat, habe ich dann auch meine Punktzahl so ein bisschen angepasst, dass diese Partie hier rankommt. Und habe dann den ersten Parcours für mich entschieden, hatte den Vorteil, habe das sauber runtergespielt. Ja, und dann waren wir zu dritt, Arno, Marc und ich, und durften auf dem Balken in 7 Meter Höhe. Ich hatte extrem Glück, dass sowohl Marc und Arno den Pfeil knapp verpasst haben für den Vorteil. Ich habe mir geholt, habe bei 501 gestartet, beide anderen bei 601. Und Arno, wie ein Weltmeister gescored vorneweg, hat Chancen auf Doppel liegen lassen. Zweimal insgesamt, also zwei Aufnahmen. Ich glaube, fünf Pfeile hat er auf Doppel liegen lassen. Und ich check aus dem nächsten 112, was abnormal ist, weil ich bis dato so schlecht auf Doppel war mit den Pfeilen. Das war extrem viel Glück. Bin dann ins große Finale gezogen, hab dann auf den nächsten gewartet. Arno war es dann. Und ohne weiteren Parcours oder so haben wir dann einfach nochmal Best of 3 501 gespielt und ja, das war auch ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich denke mal auch zum Zuschauen für Hobby-Darter, sage ich jetzt mal, war es ein schönes Spiel mit so richtig dicken Breast-Darts, würde ich jetzt mal sagen. Da war auch ein bisschen Wind, Hände noch schmierig von dem Wasser oder so. Also Abstand war nicht so wirklich der gleiche. Das sind so alles kleine Ausreden, sage ich mal, die man benutzen kann. Aber jeder hatte die gleichen Voraussetzungen.
Ja, aber muss man schon mal sagen, für die Leute, die nicht reingeguckt haben, also das Setup war absolut gruselig. Also das ist so, als wenn du jetzt bei Aldi hingehst, gibt es ja manchmal zu Weihnachten diese Aktion, wo du für 30 Euro 6 Pfeile kriegst und ein Board, wo dann jeder zweite Dart vom Board zurückkommt, weil die Drähte dicker sind als die Felder.
Es ist
Und
wirklich
so eine
bodenlos.
Ding.
Es ist bodenlos. Also das sind so 3 € Temu-Pfeile. Nee, aus Spaß, 6 Pfeile kosten bei Amazon Prime davon 20 €. Ich habe mir die jetzt nachbestellt, damit ich halt ein Andenken auch habe. Mega cool. Also, falls ihr Lust habt, 20 € Amazon Prime, zack, könnt ihr euch holen. 6 Pfeile davon. Nee. Es war ein mega cooles Match. Wir haben uns gegenseitig die Trippe um die Ohren gehauen. Ich hatte ein paar Aufnahmen, die mich wieder zurück ins Spiel gebracht haben, wo Arno schon ein bisschen vorweggelaufen ist. Und am Ende war es halt einfach nur noch reinzittern ins Doppel. Und dadurch, dass Arno seine Matchstarts verpasst hat, habe ich dann mit etwas mehr Glück dann das Spiel für mich entschieden. Und dann war natürlich die Freude groß. Mit ein
Ja,
paar Tränen in den Augen.
zu Recht. Ich glaube, in dem Spiel ging es um 5.000 Euro dann, ne? Im Finale quasi.
Also ja, genau, der erste 10 und der zweite 5.000 €.
Genau, das ist schon ordentlich. Jetzt spielt so um 5.000 Euro als Hobby-Darter spielt man selten zwei Legs.
Ich sag dir ganz ehrlich, meine Hände, die haben gezittert im Entscheidungsleck, als es dann ein 1-1 stand. Das war abnormal, weil in keinem normalen Turnier, sei es bei der Next Gen oder sonst wo, hast du kein Spiel, was um so viel geht. Es sind einfach 5.000 €.
Ja.
Und dann musst du performen und dann steht auch noch ein Arno Merk auf der anderen Seite, der richtig geile Dart spielt, der jetzt auch schon bei der Player Championship mitspielen durfte, der letztes Jahr in der European Tour gegen Littler spielen durfte. Also der hat schon großen Namen und es war einfach nur eine Ehre, gegen ihn das Finale bestreiten zu dürfen.
Ja, schöne Grüße an der Stelle. Wollen wir
Genau,
schon mal
genau. Grüße gehen raus.
Podcast-Folge nochmal machen in Zukunft. Hat sogar auf der Pro Tour jetzt, wo er dabei war, wo er nachnominiert wurde, 2 oder 3 Spiele gewonnen. Also richtig gut reingekommen, auch auf dem Profizirkel. Von daher, ja, großen Respekt an der Stelle. 10.000 Euro hast du mitgenommen, haben wir jetzt quasi gerade schon damit verraten. Der Urlaub hat sich quasi gelohnt, würd ich sagen.
Der Urlaub hat sich gelohnt. Ich meine, ich muss ja auch keinen Cent dafür bezahlen, sei es für Flug, sei es auch für ein Hotel, für Essen dort in der Hotelanlage. Da muss ich zum Glück keinen Cent bezahlen und hätte ich eine Begleitung mitgenommen, die dann auch nicht. Aber es hat sich extrem gelohnt, dorthin zu fliegen und dieses Abenteuer machen zu dürfen.
Ja, definitiv kann ich mir vorstellen. Jetzt die klassische Regionalzeitungsfrage. Was haben Sie denn mit den 10.000 Euro schon vorher, Steinau?
Also, in der Show habe ich gesagt, ich möchte mir ein neues Auto holen. Aber das war das Erste, was mir so im Kopf gekommen ist. Wird nicht passieren, denke ich mal. Vielleicht hole ich mir in einem Jahr oder so mal wieder ein Auto. Aber was ich vorhabe damit, ist es einfach was Schönes, meine Familie einladen zu einem gemeinsamen Urlaub, das Geld sinnvoll nutzen, einfach Zeit zusammen genießen, zusammen schön wegfahren an der Ostsee nach Dänemark. Und ja, dort Seele baumeln lassen, sich erholen mit den Liebsten an der Seite. Ich denke mal, das ist das Beste, was man mit so einem Geld anstellen kann.
Ja, das klingt nach einem guten Plan. Vielleicht noch das ein oder andere finanzielle Event quasi nächstes Jahr für Next Gen und Co. damit auch schon abgedeckt. Kann man
Genau, ich
vielleicht
werde
schon
mir
mal
auf jeden
mitgehen.
Fall Q-School-Ticket damit holen, das
Ja.
erste Mal Q-School spielen. Und Next Gen weiß ich gar nicht, ob ich nächstes Jahr in Angriff nehme, weil halt die Fahrten extrem weit sind für mich als Brandenburger. Ich muss 3,5 Stunden nach Hildesheim fahren, ich muss 6 Stunden nach Kalkar fahren, ich muss fast 9 Stunden Sindelfingen, unten Eisenach, Rust, da sind fast 10 Stunden weg, die du nur unterwegs bist, wenn du mit Auto fährst. Und das ist echt, da überlege ich es mir vielleicht doch ein zweites Mal noch daran teilzunehmen.
Ja, ist leider sehr unausgeglichen bisher noch. Ist ja ein grundsätzliches PDC-Thema, dass ja, die Turniere, ist ja bei Players Championship auch nicht viel besser, ja, leider fast ja nicht im Osten Deutschlands sind, obwohl da sehr viel Potenzial auch ist. Ich meine, gerade die Berliner, die ja auch immer so einen weiten Weg haben und aber mehrere Leute ja wirklich sind, die sehr spielstark sind. Da wäre das schon
Es sind
irgendwie
ja,
angebracht.
genau, das sind ja nicht nur die Berliner, es sind ja auch hier aus Leipzig oder oben aus dem MV, die müssen Ewigkeiten fahren, um zu einem Turnier zu kommen. Einfach eine Location, sagen wir mal Berlin, das ist so von Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, das ist so eine zentrale Position, 2 Stunden fahren maximal, egal von wo man kommt, und da kannst du dann spielen. Das sollte ja kein Problem sein.
Ja, das wäre auf jeden Fall angebracht, da mindestens einen Block hinzuverlegen. Denn ich glaube, da hätte auch keiner was dagegen an sich, sondern eher alle würden sich freuen. Aber schauen wir mal, was da passieren wird. Du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, Dart, Q-School und Co. Das wollte ich sowieso fragen. Ich meine, wir sehen uns ja öfter mal auf einem Turnier, aber für die Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt, die jetzt quasi die erste Folge mit dir gehört haben und jetzt sind wir circa ja, ein Dreivierteljahr später, wenn ihr jetzt zuhört. Wie ist so deine eigene Entwicklung an Bord so in der Zeit? Kannst du da irgendeine Aussage zu treffen?
Ich sag mal so, ich verbessere mich jetzt minimal nur noch. Also, es hat sich nicht viel verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt den Verein gewechselt habe. Ich werde nicht mehr für Wittstock auflaufen. Ich habe bei mir in meinem Heimatdorf einen Verein gegründet, wo ich auch mitspielen werde, wenn ich Zeit habe. Ansonsten mache ich hauptsächlich nur Orga. Und nebenbei spiele ich noch in Greifswald in der zweiten Bundesliga, einfach nur, weil ich dich so gerne sehen möchte, auch in Zukunft. Nein, ich habe mir einfach höhere Ziele gesetzt. Ich brauche stärkere Gegner, weil in Brandenburg ist es ein bisschen schwierig. Bei uns, da hast du, sagen wir jetzt mal, 2 Hände voll gute Darter und gegen die zu spielen ist sehr, sehr selten, sagen wir es so. Und zweite Bundesliga ist für mich der nächste Schritt, einfach um konstant gegen Stärkere zu spielen, um mein eigenes Niveau auch anzupassen. Das ist eigentlich der Hauptgrund.
Ja, hier oben ist schon einiges los. Also, egal auf welche Turniere ich hier gehe, selbst wenn nur 15 Mann da sind, dann habe ich doch immer drei bei, die mir eine 75 verpassen, schon in der Vorrunde. Also, da wirst du auf jeden Fall den einen oder anderen Gegner finden, der dich fordert.
Ja, aber das möchte ich auch, weil ich habe es jetzt auch bei der Darts Party gemerkt, weil ich habe halt anfangs nicht so gut gespielt, aber als es dann hieß, so gegen Arno als Beispiel jetzt oder gegen Marc oder gegen Johnny oder gegen Luca, das sind halt die großen Namen gewesen dort und dort musste ich wirklich mein ganzes Potenzial ausschöpfen, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und das brauche ich einfach für mein eigenes Spiel auch, um mich dort hochzuarbeiten auf das nächste Level. Ich schaue jetzt nicht mehr von Average zu Average, weil das ist am Ende egal. Entweder ich gewinne meine Spiele oder ich verliere meine Spiele. So, das habe ich jetzt noch mitgenommen, weil ich ja manchmal gefragt werde, hey, was spielst du denn so eigentlich? Und ich sage dann so, ja, es ist unterschiedlich. Also zwischen 70, 80. Klar, manche Spiele sind auch mal über 80, aber davon hatte ich, glaube ich, bisher nur 3 oder 4. Und ich sage dann einfach, das ist mir aber im Endeffekt egal. Weil du hast auch mal ein Leck, wo du vielleicht mal beim 30. Dart bei Doppel 1 bist mit deinem Gegner und dann steht da nur noch eine 65, meinetwegen am Ende.
Ja, und das ist auch was, weil du jetzt auch gerade sagtest, du willst ja auch gegen Starke spielen und so. Ich muss sagen, mir persönlich, selbst wenn ich dann klar rausgehe oder so, ich mag das auch lieber, als dass ich so ein Spiel habe, wo man dann, wenn man ein Leck hat jetzt beispielsweise, wo man 3 oder 6 Darts auf Doppel vorbeiwirft und der Gegner dann einfach nicht ausmacht, sondern du einfach dich weiterquälen musst auf diese, in diesem
Das ist
Momentum.
Horror, das ist Horror, wirklich.
Ja, also es ist viel schöner, wenn der Gegner dann einfach checkt und du kannst wieder ins neue Leck rennen von vorne, als dass du dein Momentum, was gerade so negativ ist quasi, dann immer noch verstärkst, dann wirst du noch wütender, wenn du nochmal 3 daneben haust und diese Emotionen dann wieder wegzukriegen. Deshalb, also ich finde es auch einfacher, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt 3 Darts und wenn ich die nicht mache, dann macht der Gegner aus.
Genau. Ich hatte auch bei der Next Gen, habe ich mir mal qualifiziert für die Endrunde und habe gesagt, bitte gib mir jetzt einen guten Gegner, weil ich möchte jetzt mit gehobenen Hauptes auch mal auf den Sack kriegen. Und dann kam schön Klose. Das war genau so, wie ich es wollte. Einfach eine 4-0-Klatsche, aber einfach mal zu sehen, wie ist es, gegen einen richtig krassen Spieler mit Erfahrung zu spielen. Und das war echt ein Erlebnis. Das war cool.
Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Aus Brandenburg, schöne Grüße an der Stelle an Thomas Natusch, falls du
Oh.
zuhörst. Der hat ja auch, glaube ich, der war auch gegen Klose, wenn ich richtig bin, sein Debüt, als er um den European Tour Qualifier gespielt hat da. Da hat der Klose ihm irgendwie 104 oder so reingedrückt. Also ich habe das live bei 2K verfolgt. bei Dart
Dart
Connect.
Connect.
Genau, und das war ja Wahnsinn. Also da war ja keine Aufnahme ohne Triple Buy und alles weggecheckt direkt mit dem ersten. Also das ist dann schon nochmal eine ganz andere
Das
Nummer.
ist abnormal, ist das.
Ja. Gut, René, wir sind von der Zeit schon wieder fast am Ende, aber ich fand es wieder sehr cool, auch diese Einblicke mal zwar in die Show im Hintergrund und vor allem, ja, dass wir von der ersten Folge quasi jetzt den Bogen spannen konnten und können wir gerne auch so beibehalten, dass wir alle halbe Jahr mal was machen. Du bist ja quasi der Ehrengast schlechthin als erster Gast.
Also ich fand es auch wieder sehr, sehr schön, hier dabei gewesen zu sein und euch allen zu erzählen, wie mein Erlebnis denn wirklich war da in der Karibik. Also ich muss sagen, das Land an sich ist nicht so schön, wie man vielleicht denkt. Die Touristenorte, die sind wunderschön, aber alles drumherum muss man nicht unbedingt haben. Aber ich fand es schön, euch daran teilhaben lassen zu können. Und ja, fand es schön, wieder dabei gewesen zu sein.
Ja, vielen Dank dir, René. Vielen Dank euch für Zuhören mal wieder. Unten findet ihr wie immer alle Links einmal zum Profil von René und ja auch zur Zeitung, also zum Magazin und zu allen weiteren Sachen, die für euch relevant sind.
Und
Und
falls
dann
ihr noch
sage
irgendwelche Fragen habt, dazu, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ist gar kein Problem.
ja,
Ne?
genau, das ist gut. Ich wollte sowieso noch, können wir noch mal ganz kurz mit einschieben vom Ende. Fragen, hat sich irgendwas verändert jetzt so danach bei dir? Also hast du irgendwie gemerkt, dass da jetzt irgendwie mehr Resonanz ist? Weil oft denke
Nö.
ich mal, ist es schwierig sonst.
Nö, nö. Normalerweise geht man ja davon aus, oh, TV und du hast jetzt so viele Leute dazu gewonnen oder so, aber ich glaube, das sind nur maximal 10 neue Follower oder so geworden. Aber ich bin auch ganz zufrieden, weil wenn ich so sehe, wie die ganzen Influencer rumgerannt sind, 24/7 mit Handy und haben Videos gedreht und Reactions und weiß ich was alles und mussten wirklich hart knüppeln, damit die da halt ihre Reichweite weiter beibehalten und Follower machen und Likes und weiß ich was alles. Das muss ich nicht haben. Und bin so zufrieden, wie es jetzt ist. Und da wird sich auch nicht viel bei mir verändern.
Ja, ich glaube, das ist auch der bessere Weg in vielerlei Hinsicht, was ohne jetzt dem einen oder anderen zu nahe treten zu wollen, aber dann wirklich was zu machen, was irgendwo anderen Menschen Mehrwert bringt, sag ich mal.
Ja.
Von daher auf jeden Fall, ja, der Account ist unten drinne. Wie gesagt, ihr könnt auch René gerne schreiben, kenne ihn ja persönlich auch. Er ist sehr hilfsbereit. Also wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt an den Newton Dart Spieler und da mal Einblick haben wollt, immer raus damit, ne, René?
Naja, mal sehen, ne? Nein, klar, immer
Wenn er einen
gerne.
guten Tag hat.
Immer gerne, kein Problem.
Alles klar, ihr Lieben. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Tschö.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.